ARD.
SWR Kultur. Forum.
Paralympics in Paris. Wie inklusiv ist der Spitzensport? Am Mikrofon ist Martin Durm. Seit gestern brennt in der französischen Hauptstadt wieder die olympische Flamme. Diesmal für 4.400 Athleten, die eine Behinderung haben und die dennoch laufen, rudern, schwimmen, fechten um Medaillen kämpfen. Die Eröffnungsfeier gestern auf der Prachtmeile Champs-Élysées war genauso aufwendig, genauso beeindruckend wie die Ouvertüre des zurückliegenden olympischen Spektakels. Und dennoch bleibt da eben immer die Frage, ob die Paralympics nun im Licht oder im Schatten der Olympischen Spiele stehen. Welchen Stellenwert hat dieses Großereignis für behinderte Menschen und was haben die Paralympics mit den alltäglichen Problemen Behinderter zu tun? Darüber reden wir und zwar mit Leuten, die allesamt schon an den Paralympics teilgenommen haben. Verena Bentele, sie ist VDK-Präsidentin und zugleich 12-malige Paralympics-Siegerin. Mit Maurice Schmidt, er ist Rollstuhlfechter, der jetzt in Paris eine Medaille holen will. Und mit Matthias Berg, ZDF-Experte und Co-Kommentator bei den Spielen, er zählt zugleich zu den erfolgreichsten Behindertensportlern der Welt. 27 Mal Gold, Silber, Bronze in der Leichtathletik bei den Paralympics und bei Weltmeisterschaften. Herr Berg, wo haben Sie denn die ganzen Medaillen untergebracht?
Sie werden lachen, die habe ich in einer Holzschublade und diese Schublade ist in einem großen begehbaren Schrank. Also ich habe keine Vitrine oder irgendwas, was an der Wand hängt, aber die Erinnerungen, die sind eigentlich omnipräsent und sind wunderschön.
Nun ist das ja über 30 Jahre her, Herr Berg. Aus dem Kontergan behinderten Spitzensportler ist ein Jurist und auch ein Profimusiker geworden. Was bedeuten Ihnen die Paralympics heute, jetzt in Paris?
Ich denke, die Paralympics sind natürlich immer eine Wegmarke. Alle 4 Jahre im Sommer und zeitversetzt alle 4 Jahre eben so im Winter. Und jetzt in Paris, sie sind wieder in Europa, sie sind zum ersten Mal wirklich im Herzen einer Stadt, in der die allermeisten Stadien aufgebaut sind, mit einer unglaublichen Kulisse. Und Paralympics transportieren eben mehr als den reinen Sport, sondern Leistung, Lebensfreude, Lebensqualität und alles, was dazugehört, Barrierefreiheit in den Köpfen, aber eben auch in dem, was drumherum passiert. Wobei das hier in Paris eine ziemlich schwierige Angelegenheit ist.
Warum?
Weil die Metro beispielsweise, die ersten Stationen sind ja vor rund 120 Jahren schon gebaut worden, die sind dermaßen tief und schlecht erreichbar, dass selbst Menschen mit Kinderwägen oder mit einem Rollator kaum eine Chance haben, da runterzukommen. Und das ist jetzt durch die Paralympics kaum geändert worden. Aber innerhalb der Stadt versucht man das. Also wer hier mal war, weiß, es gibt gigantisch hohe Bordsteine, die übrigens viel weniger abgesenkt wurden, als man das ursprünglich mal geplant hat. Man hat mal 1,5 Milliarden investieren wollen in die Barrierefreiheit hier von Paris. Aber angekommen ist so wahnsinnig viel davon noch nicht. Aber die Franzosen und die Pariser hoffen natürlich, dass sich da noch einiges tut. Und ich glaube, insgesamt ist Paris auch da auf einem ganz guten Weg.
Frau Bentele, Sie haben als blinde Biathletin und Langläuferin auch oft auf dem Siegertreppchen gestanden. Sie sind heute Präsidentin des größten Sozialverbandes in Deutschland, des VDK. Wären Sie jetzt hier in Paris am liebsten noch mal das, was Sie mal waren, eine erfolgreiche Spitzensportlerin bei den Paralympics?
Ach, ehrlich gesagt, finde ich beide Rollen in Ordnung. Ich war damals extrem gerne Sportlerin und habe super gerne viel trainiert, habe mich reingehängt in meine Wettkämpfe, habe mich fokussiert, das war klasse. Aber heute die politische Arbeit ist genauso wichtig und eben auch die Arbeit als Vizepräsidentin im Deutschen Olympischen Sportbund, auch dort eben eher den paralympischen Blickwinkel einzubringen, ist ja auch eine tolle Chance. Und man kann es auch als einen großen Marathon bezeichnen. Die Teilhabe, Barrierefreiheit im Sport ist ein Riesenthema. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zum Thema Barrierefreiheit, Teilhabe am Arbeitsleben, an der Bildung. Da gibt es richtig viel zu tun. Also ich kann mich heute mit meiner Energie genauso austoben wie früher. Und im Sommersport war ich nie aktiv. Ich mache gerne Sommersport, Laufen, Radfahren. Aber im Winter, wenn ich Biathleten und Langläufer sehe, dann fällt es mir immer noch ein bisschen schwerer, nicht deren Ski zu klauen und selber zu starten. Mit Maurice beim Fechten zu tauschen, das muss ich jetzt nicht zwingend. Ich glaube, das kann er besser.
Die Erfolge, die Niederlagen, die Sie erlebt haben, auch die zählen ja. Haben die etwas zu tun auch mit dem Karriereweg, den Sie dann gegangen sind?
Was eine ganz wichtige Geschichte ist, dass olympische und paralympische Sportlerinnen und Sportler für ihr Leben, für ihren Alltag, für ihren Beruf ganz viel lernen und ganz viel an Fähigkeiten mitbekommen aus dem Sport. Und das ist wirklich für olympische und paralympische Sportler so. Da gibt's ehrlicherweise gar keinen großen Unterschied in meinen Augen. Und natürlich hat für meinen Karriereweg, für mein Studium, später für meinen beruflichen Weg schon der Sport viel gebracht, weil man einfach als Sportlerin lernt, viel zu investieren, viel zu arbeiten, viel zu trainieren, auch an den Dingen zu arbeiten, die man vielleicht noch nicht so kann. Und vor allem ist die Resilienz, über die ja heute im Arbeitsleben auch immer wieder gesprochen wird, eine sehr gute, wenn man eben auch weiß, wie es ist, nach einer Niederlage sich wieder aufzurappeln, einmal zu schütteln und weiterzumachen. Das ist ja auch für jetzt meinen politischen Job eine sehr gute Möglichkeit, weil in der Politik leider nicht alles so umgesetzt wird, wie ich es will. Und dann muss man auch jahrelang über Rente und Gesundheitssystem und Teilhabe sprechen. Und da ist das Durchhaltevermögen aus dem Sport und die Ausdauer schon von Vorteil.
Sie sind jetzt in der Politik, Frau Bentele. Herr Berg ist ZDF-Kommentator. Herr Schmidt, Sie sind derjenige, der jetzt mittendrin ist in den Paralympics. Sie haben eine eigene Webseite im Netz. Da steht, mein Ziel ist Paris. Jetzt sind Sie da. Heißt das Ziel erstmal erreicht?
Zum Teil ja. Mein erstes großes Ziel war ja damals schon die Paralympics in Tokio, wo ich auch starten durfte. Damals war noch viel durch Corona und meine ersten Paralympics, wo einfach wirklich einfach nur dieses Aufnehmen, erstes Mal Paralympics mein Hauptbegehren war. Und jetzt, dass ich hier in Paris wieder dabei sein kann und jetzt schon Erfahrung mitbringen von Tokio, da will ich jetzt auch nochmal die Medaillen angreifen. Also das komplette Ziel ist noch nicht erreicht. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt bin ich hier angekommen und jetzt wird nochmal endgültig vorbereitet, um dann in meinen zwei Wettkämpfen Vollgas zu geben.
Herr Schmidt, ich wohne direkt an der deutsch-französischen Grenze. Da empfängt man das französische Radio und Fernsehen. Beide sind wirklich voll. 12 Stunden, 14 Stunden ununterbrochen Berichterstattung, Vorberichterstattung schon zu diesen Paralympics. War das ähnlich?
In Tokio, meinen Sie?
In Tokio.
Ja, genau. Also in Japan, das war auch, die Menschen dort waren begeistert. Wir konnten natürlich nicht so viel sehen, dadurch, dass viel abgeschottet wurde. Aber selbst vor dem Dorf, wenn man rausgefahren ist mit dem Bus, waren dort Menschen, die Schilder hochgehalten haben und sich darüber gefreut haben. Aber hier in Frankreich allein, wenn man schon bei den Olympischen Spielen zugeguckt hat und mitbekommen hat, was da abgeht in Frankreich. Und paralympischer Sport ist ja auch sehr, sehr groß in Frankreich. Und das wird, glaube ich, ein richtiges Fest hier nochmal. Ja, ich habe einfach so Lust drauf, auch dadurch, dass Fechten, meine Sportart ja auch in Frankreich, so großen Stellenwert hat. Wir sind im Grand Palais und die Stimmung da war bei den Olympischen Spielen schon gut. Jetzt bei den Paralympischen Spielen werden sie noch größer. Das wird einfach super hier.
Das kann man jetzt ruhig mal sagen, Herr Berg, in eigener Sache. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also ARD und ZDF, werden über 60 Stunden live übertragen, unter anderem Weitsprung, 100-Meter-Finale zur besten Sendezeit. Die Eröffnungsfeier ist natürlich übertragen worden, auch die Schlussfeier am 8. September. Reicht das für Ihr Empfinden, Herr Berg? Wird das alles hohe Einschaltquoten bringen?
Also bei den Einschaltquoten weiß ich nicht. Bisher in den zurückliegenden Paralympics hatten wir immer sehr, sehr gute Einschaltquoten. Ich denke mal, das wird diesmal ähnlich sein. Die Übertragungsstunden, ja, die sind klasse. 60 Stunden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und noch mindestens 150 im Livestream, die man gucken kann. Also wer ins Internet geht, findet dann so gut wie alle Wettkämpfe und alle kommentiert. Eigentlich hat sich jedes Mal bei jedem Paralympics wieder eine Besserung ergeben. Nicht unbedingt über die öffentlich-rechtlichen Sendezeiten, die gab es ähnlich hoch auch schon bei anderen Paralympics. Aber die Möglichkeiten, jetzt alles zu sehen im Livestream, sind natürlich gigantisch. Und das nutzen die Öffentlich-Rechtlichen wirklich sehr, sehr gut. Insofern einerseits zufrieden und andererseits vielleicht dann doch nicht ganz, weil von diesen 11 Tagen Sport zweimal erst nur die Primetime genutzt wird, also 20.15 Uhr folgende. Und ansonsten sind wir über den Tag so zwischen 11.15 Uhr und 15 Uhr und dann nochmal zwischen 5:30 und 6:00. Das ist natürlich noch nicht so richtig Primetime. Und da arbeiten wir heftigst dran zu sagen, liebe Anstalten ARD, ZDF, ihr kriegt das auch noch besser hin. Aber das ist ein langer Weg, aber jedes Mal hat sich ein bisschen was getan. Und meine Hoffnung, dass es nochmal einen Schluck besser wird, die läuft natürlich immer mit und dafür arbeite ich natürlich auch.
Empfindet man das als behinderter Mensch als nachteilig, dass die Aufmerksamkeit der Olympischen Spiele größer ist in der Öffentlichkeit, auch in den Rundfunkanstalten, als bei den Paralympics?
Ja, benachteiligt, weiß ich nicht unbedingt. Also ich würde sagen, noch entwicklungsfähig ist vielleicht das richtige Wort, weil das die Richtung vorgibt. Benachteiligt guckt so nach hinten und Entwicklungschancen, würde ich sagen, guckt eher nach vorne. Ich gucke da lieber nach vorne optimistisch und denke mir, das muss ja auch durch unglaublich viele Gremien erstmal durch, dass man die Sendezeiten bekommt und die Überzeugung wächst, dass Paralympics super attraktiver Sport ist und die Persönlichkeiten, die Sportlerinnen und Sportlerpersönlichkeiten sind einfach auch in der Mehrzahl wirklich besondere Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben und die auch erzählen wollen. Und diese Geschichte ist eben mehr als nur der reine Sport, sondern gibt, so wie Verena vorhin gesagt hat, viel diese Merkmale der Resilienz, also wie gehe ich mit schwierigen Lebenssituationen um. Das sind alles Dinge, die werden automatisch mittransportiert mit der Berichterstattung von den Paralympics. Da muss ich gar nicht groß drüber reden. Und jeder denkt sich, ah, ich muss meinen internen, wie soll ich sagen, Prioritätenkatalog noch mal ein bisschen durchschütteln, um das, was wirklich wichtig ist, nach vorne zu tragen und nicht, ich sag mal, der Streit mit dem Nachbarn über einen zugewachsenen Obstast oder irgendwie sowas.
Schauen wir mal kurz zurück.
Vielleicht ein bisschen darf ich es noch ergänzen? Klar. Das wäre super. Matthias hat schon vieles gesagt, aber was ich ganz wichtig finde, uns geht es eben im paralympischen Bereich ein Stück weit so wie vielen anderen, in Anführungsstrichen, Randsportarten auch. Kanuslalom-Athleten haben während der Olympischen Spiele eine riesen Aufmerksamkeit. Deren Weltcups werden aber natürlich von weniger Menschen geschaut und werden auch weniger häufig übertragen, wie zum Beispiel die Weltcups von, sagen wir mal, Biathletinnen oder wie Fußballspiele. Und da müssen wir uns als paralympischer Sport eben wirklich auch durchsetzen und müssen natürlich auch die Paralympics als eine große Chance begreifen, um zu zeigen, dass sich unser Sport wirklich richtig auf den Weg gemacht hat, auch in den letzten Jahren noch attraktivere Formate zu haben. Formate, wo Mann gegen Mann, Frau gegen Frau stattfindet, wo man wirklich auch den Sport in seiner ganzen Spannung erleben und sehen kann. Und das muss dann eben ja auch über die 4 Jahre zwischen den Olympischen oder Paralympischen Spielen getragen werden. Und für mich ist das eben wirklich die große Chance der Paralympics, dass wir hier zeigen können, wie spannend, wie attraktiv, wie ja interessant paralympischer Sport ist, wie spannend die Geschichten sind, aber vor allem auch, dass es hier eben wirklich um Sport geht und nicht ausschließlich um irgendwie ein soziales Thema, sondern hier geht es um Sport, um Leistungen, um Menschen, die sich völlig verausgaben und die alles geben für ihr Ziel. Und das ist ja das, was ja auch eine schöne Geschichte ausmacht. Das wisst ihr Medienleute ja.
Schauen wir mal kurz zurück, 1948, da organisierte Sir Ludwig Guttmann, das war ein vor den Nazis geflohener Deutscher, im englischen Stoke Mandeville einen Sportwettbewerb, an dem 16 rückenmarkverletzte Veteranen des Zweiten Weltkriegs teilnehmen. Und nun gibt es viele, die sagen, das war die eigentliche Geburtsstunde der Paralympics gewesen, weil sich dann kurz danach auch Wettkämpfer aus Holland angeschlossen haben. Dann kamen andere Länder dazu. Sehen Sie das ähnlich? Ist das, was damals geschah, die Geburtsstunde für das, was wir heute erleben?
Ja, also ein Stück weit ist Doc Mandeville auf jeden Fall der Startpunkt, würde ich schon sagen. Das ist einer der Startpunkte und ist ja irgendwie auch logisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren auch ganz viele, leider ja sehr viele Menschen verletzt, die eben auch vorher schon Sport getrieben haben. Und es war halt auch eine Möglichkeit und Chance, um das Thema Sport mehr in die Gesellschaft zu bringen, weil wir kennen gerade in Deutschland eine sehr starke Trennung. Da waren Menschen mit Behinderungen früher immer in Einrichtungen, waren in ihren Förderschulen und waren nicht so Teil im gesellschaftlichen Leben. Und da waren die Spiele in Stoke Mandeville ein Ereignis, das eben auch ein bisschen da die Bühne eröffnet hat und das Thema durch leider die sehr schlimmen Folgen des Zweiten Weltkriegs mehr in die Öffentlichkeit getragen hat. Mhm. Dass es sowas braucht, ist natürlich dramatisch, aber hat sicherlich dem Thema Sport, auch eben Wettkampfsport und nicht nur in Anführungsstrichen Rehabilitationssport einen guten Startpunkt gegeben. Mhm.
1960 wurden dann in Rom erstmals olympiaähnliche Spiele für Athleten mit einer Behinderung organisiert. Damals traten 400 Teilnehmer aus 23 Ländern in 8 Sportarten an. Ich mache ein bisschen Statistik jetzt, weil das so interessant ist. Heute sind es 4.400 Athleten, 22 Sportarten, 184 Länder. Spricht das allein schon für die Erfolgsgeschichte, an der jemand wie Sie jetzt teilhat, Herr Schmidt?
Ja, auf jeden Fall. Zusätzlich zu den Zahlen kann man auch noch sagen, dass auch die Quote der Frauen immer mehr steigt, nicht nur im olympischen, auch beim paralympischen Bereich. Und das ja auch zeigt, dass wir uns viel mehr verbessern, weil gerade dann in den Anfangszeiten waren es fast nur Männer, die teilgenommen haben und die Vergleich war ja riesig und dass wir uns so entwickeln und dass auch das Niveau immer wieder steigt, das ist so schön zu sehen. Allein in meinem Sport sehe ich das, als ich angefangen habe vor 12 Jahren, war ich sehr schnell einer der Stärksten, einer der Besten und jetzt ist mittlerweile das Niveau so hoch, ich habe so viele Gegner, die alle Medaillenchancen haben in meinem Sport und da dabei zu sein, ein Teil davon zu sein, ist wirklich begeisternd.
Herr Berg, für die französischen Organisatoren ist Visibilité der Schlüsselbegriff, Sichtbarkeit. Zeigt das, dass da noch einiges zu tun ist, was die Wahrnehmung angeht?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass diese Visibilität, die Sichtbarkeit, das ist auch was in Deutschland, wofür ich immer wieder Werbung mache. Also geht raus aus euren Wohnzimmern, aus euren Bereichen, wo ihr euch sicher fühlt, euren Grünzonen, diese Green Zone, die man gerne hat, die Komfortzone verlassen, raus in die Cafés, in die Innenstädte. Das lebt von Gewöhnung. Also ich habe ja kurze Arme und wenn Menschen mich noch nie gesehen haben, was macht man? Man guckt automatisch. Das hat aber nichts Negatives an sich, sondern nur einfach, hoppla, ist einer mit kurzen Armen, wie sieht das denn aus? Wenn er mich aber 5-mal gesehen hat, bin ich Alltag und so geht es eigentlich mit jeder Art von Behinderung. Beim ersten Mal ist das ungewohnt, ungewöhnlich und ich glaube, Menschen mit Behinderung dürfen dann auch akzeptieren können zu sagen, okay, da guckt mich jemand an, aber der hat das halt noch nie gesehen. Je öfter ich ihm die Chance gebe oder ihr die Chance gebe, dahin zu gucken, desto normaler wird das. Und deswegen glaube ich, diese Sichtbarkeit ist was ganz, ganz Wichtiges, um diesen Alltag, diese Gewöhnung hinzubekommen. Das braucht ein bisschen Mut von beiden Seiten, vielleicht sogar mehr von den Menschen mit Behinderung, weil man wird natürlich nicht gerne angestarrt. Aber wenn man diesen ersten Schritt nicht schafft, dann wird es danach umso schwieriger, weil wann ist denn der richtige Zeitpunkt für den ersten Schritt? Und ich sage immer, jetzt und hier. Raus mit euch, raus mit mir selber. Zurücklächeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, quasi als Sender von positiven Botschaften, ein Lächeln, ein Nicken, ein was auch immer, zu sagen, ja, an deiner Stelle hätte ich wahrscheinlich auch geguckt, aber jetzt hast du genug geguckt, jetzt können wir auch übers Wetter reden. Und diese Art von Selbstverständlichkeit ist das, was das Zusammenleben dann für beide Seiten ganz deutlich erleichtern kann.
In den Reden von Sportfunktionären, Politikern, auch von nicht behinderten Spitzensportlern bekommen behinderte Athleten ja immer wieder zu hören, ihr inspiriert uns, ihr zeigt uns, wie man sich durchkämpft, wie man glücklich sein kann, trotz aller Probleme, ihr seid die wahren Helden, die Superhelden. Frau Bentele, wie wirkt das auf Sie? Was halten Sie von solchen, Sprüchen?
Ich finde mich auch schon ziemlich gut. Nein, also was halte ich davon? Ich finde es für uns als Sportlerinnen und Sportler, und das sind wir alle 3 ja, und das wird man ja auch nicht mehr los. Ich gehe selber noch ganz viel laufen und mir ist neulich wieder, war ich an der Isar laufen in München und war mit einem Bändel verbunden. Dann hat jemand angefangen zu wiehern und fand sich mega lustig, weil er nicht gecheckt hat, was dieses Bändel zu bedeuten hat. Und ich habe dann nur überlegt, ob ich jetzt stehen bleibe, aber ich hatte einen langen Lauf vor mir, da habe ich gedacht, okay, komm, nee, ich kann jetzt auch nicht jeden Tag hier dir alles erklären. Also die Unterschiede sind ja groß zwischen Superhuman und Leuten, die es überhaupt nicht checken. Und da würde ich immer sagen, wenn die Menschen wirklich diese Riesenbewunderung haben, liegt es immer daran, dass sie sich die Perspektive nur aus ihrem eigenen Blickwinkel vorstellen können. Wie würde ich jetzt reagieren, zum Beispiel in meinem Fall, wenn meine Augen auf einmal nicht mehr funktionieren würden und stellen sich dann vor, sie stehen da und schließen die Augen und müssten langlaufen. Und wenn ich Zeit habe und die Energie und Gelegenheit, dann sage ich schon, naja, für mich ist es normal, wie für Matthias seine Arme normal sind, ist für mich normal, mich über die Ohren zu orientieren. Und deswegen habe ich natürlich auch Langlaufen, Radfahren und Laufen ganz anders gelernt, wie jetzt jemand, der eben schon immer gesehen hat und dann mal ganz schnell die Augen zumacht und sich unsicher fühlt. Und mit dieser Erklärung können dann schon viele was anfangen, weil es einfach ja auch ein Stück weit darum geht, wie überhaupt Menschen ihre Fähigkeiten nutzen. Und wenn mir immer Leute sagen, ihr seid die wahren Helden und ihr seid das, was wirklich Leistung zeigt, da kann ich immer nur sagen, naja, also die olympischen Athleten trainieren auch wahnsinnig viel, die sind auch extrem fokussiert. Und ich kenne ehrlicherweise ganz schön viele Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderungen, die eben nicht ihr Ziel so im Auge haben und verfolgen, die nicht diszipliniert trainieren. Also ich würde eher sagen, es geht um andere Dinge und nicht ausschließlich darum, dass jetzt jemand eine Behinderung hat. Natürlich haben wir nochmal andere Schwierigkeiten. Also bei mir zum Beispiel, ich musste mein Studium, mein Training und das nicht sehen und alle Bücher einscannen irgendwie unter einen Hut kriegen. Das finden schon manche Leute toll. Ich finde es auch toll. Wie gesagt, da kann ich immer nur sagen, ja wunderbar, ich hoffe, du hast auch so viel geschafft. Ist doch schön.
Heißt, man ist kein Held, nur weil man behindert ist und Sport treibt.
Man ist ein Held und da gibt's ja ganz viele. Wir haben ja ganz viele auch Alltagshelden, Menschen, die in ihrem Job ganz Tolles machen. Hier bei den Paralympics, genau wie ich war vor ein paar Wochen auch als DOSB-Vizepräsident bei den Olympischen Spielen. Da gibt's ganz viele Heldengeschichten. Da gibt's auch die Volunteers, die ihren Urlaub dafür nehmen und wirklich viel Zeit und Geld investieren, um hier dabei zu sein und zu helfen. Das sind auch kleine Heldengeschichten. Also ich würde immer denken, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr und aufmerksamer umschauen sollten. Und wenn Menschen mit Behinderungen die Heldengeschichten haben, ist das eine gute Sache. Also ich will nicht prinzipiell sagen, dass ich diese Heldenerzählung nicht gut finde. Ich würde es nur nicht so beschränken, vor allem auf die Behinderung, sondern eher, dass es Menschen sind, die eine wahnsinnige Energie haben, die sich aufgerappelt haben, die ihre Schwierigkeiten überwinden. Und da ist das Handicap eben ein Thema, aber nicht das einzige.
Ich bestehe so ein bisschen auf dem Thema, weil ich kürzlich einen Spot gesehen habe, der wurde von einer britischen Werbeagentur produziert für die Paralympics in Tokio. Vielleicht, Herr Schmidt, erinnern Sie sich noch dran. Da sagen etliche behinderte Spitzensportler, we are not special. Wir sind nichts Besonderes. Wir wollen auch keine einfühlsamen Phrasen hören. Es geht uns um Kampf, um Stärke. Es geht uns darum, Siege zu erringen, Niederlagen einzustecken und nicht irgendwelche einfühlsamen Reden anzuhören. Ist es das, was auch jemand wie Sie bewegt?
Ich mache einfach das, was mir möglich ist, was die Voraussetzungen, die es gibt. Und es ist toll, einfach, dass es halt diesen paralympischen Sport gibt. Und das ist halt das, wo ich meine volle Leistung bringen kann im normalen Sport. Ich habe mit meinen Prothesen ja auch schon, also das heißt normal schon im olympischen Sport, Basketball, Tennis, Tischtennis, habe ich mit meinen Prothesen, einfach mit anderen Nichtbehinderten teilgenommen. Und da konnte ich nie mein volles Potenzial zeigen. Und da durch den paralympischen Sport kann ich halt auch mein Potenzial zeigen. Aber für mich ist das normal, weil das halt für mich die Möglichkeit ist, meine Leistung zu zeigen.
Und können Sie das mal?
Deswegen ist es ja nicht speziell.
Herr Schmidt, können Sie einfach mal erklären, beschreiben, wie Sie sich mit Ihrem Gegner schlagen? Sie sitzen im Rollstuhl, Sie haben, ich glaube, Degen und Säbel. Worauf kommt es dann in so einem Gefecht eigentlich an?
Ja, tatsächlich ist es nicht sehr viel anders als beim olympischen Fechten. Also wir müssen auch den Gegner treffen. Die Regeln sind fast genau die gleichen, nur wir können uns halt nicht hin und her bewegen. Wir haben keine lange Bahn, auf der wir vor uns zurücklaufen, sondern wir sitzen im Rollstuhl und bewegen uns dann im Oberkörper. Das heißt, wir müssen ganz andere Muskelgruppen aktivieren. Also bei den Fußgängern, so wie wir sie nennen, die haben ganz starke Beine. Die Beinarbeit ist sehr präsent. Und bei uns, wir müssen uns aus dem Oberkörper sehr viel bewegen. Also meine Rumpfmuskulatur ist sehr ausgeprägt. Und ich bin sehr beweglich, sowohl nach hinten als auch nach vorne. Und dann muss man einfach so weit sich aus dem Rollstuhl sozusagen rauslehnen, um den Gegner zu treffen oder dementsprechend so weit aus dem Rollstuhl sich zurücklehnen. Aber ich trainiere in meinem Verein zum Beispiel auch mit nichtbehinderten Sportlern. Und das macht auch den paralympischen Sport aus, zum Teil Inklusion. Ja, dass wir das gemeinsam machen, dass der Sport halt einfach allgemein ist und dass jeder halt einfach daran Spaß haben kann.
Herr Berg, werden behinderte Spitzensportler inzwischen genauso behandelt, auch genauso bezahlt wie Nichtbehinderte? Ich denke jetzt beispielsweise an das Preisgeld bei den Olympischen Spielen. Wie ist das bei den Paralympics? Ich glaube, für Gold gab es bei der Olympiade etwa 20.000 Euro, richtig?
Ja, und das ist bei Paralympics inzwischen identisch. Seit einigen Spielen ist das so. Früher gab es gar nichts zu meiner aktiven Zeit. Ich war zwischen 1980 und 1994 aktiv. Da gab es überhaupt nichts. Und da musste sich jeder um seinen eigenen Sponsor kümmern. Also ich war ja Skialpiner und Leichtathlet. Skialpin bin ich komplett ausgerüstet worden von Skifirmen. Da hatte ich 8 Paar Ski. Und in der Leichtathletik gab es ein großes Sportgeschäft in Freiburg, was mich da sehr super unterstützt hat. Aber da musste jeder selber gucken. Ich war in keiner Sportförderung. Einmal im Jahr gab es dann einen Leistungslehrgang, der wurde bezahlt. Aber ansonsten musste jeder selber gucken. Das hat sich natürlich deutlich geändert. Und dem Leistungssport und Hochleistungssport im Nichtbehindertenbereich sehr angenähert. Also die Olympiastützpunkte sind geöffnet für Paralympics. olympische Athletinnen und Athleten und viele Dinge mehr. Es gibt inzwischen sowohl beim Zoll als auch bei der Bundeswehr und anderen Bundesinstitutionen Arbeitsplätze. Aber auch andere Arbeitgeber, private Arbeitgeber sagen, ja, ich habe den Sportler, ich bin da stolz drauf, ich fördere das, ich stelle dich frei dafür. Da hat sich viel getan. Wir sind aber immer noch keine absoluten Renner in Sachen Reklame. Also wenn ich für irgendeinen Schokoriegel Reklame esse und sag, iss den, dann wirst du so wie ich. Das ist bei uns immer noch nicht so angenommen wie in USA, in Kanada, in Australien oder ähnliches, wo man auch mit ein bisschen Humor unterwegs sein kann. Da sind wir Deutschen immer noch, oh, kann man das den Leuten zumuten oder ähnliches. Und ich sage mir, ja klar kannst du denen das zumuten. Und ganz viele Behindertensportler haben ja auch medial ganz viel Humor in ihren Beiträgen. Und ich glaube, das fördert die Selbstverständlichkeit, eben unterwegs zu sein im Behindertensport wie im Nichtbehindertensport. Und da macht es auch richtig Spaß. Also so geht es mir jedenfalls.
Kann man als behinderter Spitzenathlet inzwischen von seinem Sport leben, wenn man erfolgreich ist?
Ein paar können das auf jeden Fall.
Das ist wie bei den olympischen Sportlern auch. Ja, genau. Es ist wie bei den olympischen Sportlern auch. Also einige können das, einige paralympische Sportler, genau wie bei den olympischen Sportlern. Aber auch da gibt es ja riesige Unterschiede, die wirklich gute Sponsoring-Verträge haben, die tolle Unterstützung haben. Andere kriegen jetzt eben die Medaillenprämie und haben Sportförderung und können ihre Ausbildung, Studium über den Sport finanzieren oder können eben eine Zeit lang arbeiten auf einer Arbeitsstelle und werden freigestellt für den Sport, was auch schon super ist. Aber da sind die Unterschiede sowohl im olympischen als auch paralympischen Sport schon groß zwischen denen, die sich wirklich auch ein gutes Polster für die Zeit nach der Karriere ansparen können und sich gut finanzieren können und anderen, die eben auch noch wirklich was tun müssen. Herr Schmidt, also wir haben damals einfach auch nach der Zeit, wo Matthias Berg aktiv war, war ich dann aktiv und wir haben wirklich wie die Athleten vor uns auch schon einfach extrem dafür gekämpft, dass die Bedingungen besser werden, dass es eben diese Stellen gibt bei Bundeswehr, Bundespolizei, dass die Medaillenprämien sich annähern. Ich habe 2010 für 5 Goldmedaillen weniger bekommen wie ein olympischer Athlet für eine Goldmedaille. Und das war für mich und andere meiner Kolleginnen und Kollegen damals schon einfach ein Punkt, wo wir auch die Aufmerksamkeit genutzt haben, während der Paralympics zu sagen, Leute, da wäre zumindest von dieser Seite eine Gleichwertigkeit der Förderung wichtig.
Herr Schmidt, wie geht's Ihnen damit? Können Sie davon leben?
Was heißt davon leben? Also momentan studiere ich ja nebenher und da habe ich dann über die Sporthilfe bekomme ich ja Unterstützung und zusätzlich dann auch noch ein Stipendium zu meinem Studium und das reicht momentan. Trotzdem, ich habe natürlich auch noch 1-2 kleine Sponsoren, aber sage ich mal, das reicht jetzt nicht, um mir ein Polster aufzubauen. Also nach der Karriere, Sportkarriere ist auf jeden Fall schneller Fokus auf die nicht sportliche Karriere dann. Also man kann jetzt nicht direkt davon leben, also reicht, aber man kann mich nicht vergleichen mit einem olympischen Athleten, definitiv nicht.
Also liebe Firmen, wenn ihr das jetzt hört und einen Typ mit Sixpack einen Rollstuhl sponsern wollt, dann fühlt euch frei, das zu tun. Ich weiß gar nicht, ob du einen hast.
Okay, das war ein Aufruf.
War so ein bisschen Werbung.
War ein Aufruf.
Er kann das nicht machen, ich schon.
Herr Berg, Sie sind ZDF-Kommentator, Sie müssen das wissen. Gibt es parallel zur Olympiade auch die dunklen Seiten der Paralympics? Ich denke dabei vor allem an Doping.
Ja, die gibt's natürlich auch, die Gefahr. Deswegen gibt's bei uns ja auch ausreichend Dopingkontrollen, wie bei den Olympischen Spielen eben auch. Und das ist auch richtig so. Also es gibt natürlich die üblichen Dopingmittel, die dich schneller, höher, weiter oder sowas springen, laufen lassen. Und bei uns gibt's aber etwas Spezielles, was es nirgends anders gibt. Ich nenne das gerne mal Klassifizierungsdoping. Das heißt, du verhältst dich bei einer Klassifizierung nicht so, wie du eigentlich könntest. Gerade im Bereich, wenn es um Lähmungen geht, also immer wenn eine Amputation ist, kannst du den Zollstock nehmen und dann kannst du messen. Das ist objektiv. Aber wenn jemand eine Lähmung, Teillähmung von Körperfunktionen hat, ist immer die Frage, macht dich das langsamer, hält dich das auf? Wie stark ist die Einschränkung tatsächlich? Und da gibt es schon immer wieder mal Fälle, in denen Sportlerinnen und Sportler sich ein klein bisschen weniger stark geben, als sie nachher im Wettkampf sind. Das ist bei uns ein Spezialproblem und da muss man natürlich ein Auge drauf werfen. Da geht es um medizinische Gutachten, es geht um physiotherapeutische Behandlung, es geht aber letztlich auch um Wettkampfbeobachtung. Und diese drei Schritte sind es übrigens, die zu einer endgültigen Klassifizierung führen. Und da muss man eben Auge drauf haben und auch sehr konsequent handeln, wenn jemand, das nennt man Intentional Misrepresentation. Also wenn du bei der eigentlichen Klassifizierung nicht so mitwirkst, wie es eigentlich fair wäre gegenüber allen anderen, da muss man ein Auge drauf werfen. Und das ist natürlich immer wieder eine kleine Versuchung. Mhm.
Es gab ja auch diesen spektakulären Betrug der spanischen Paralympiamannschaft im Jahr 2000. Ich glaube, das war in Sydney. Da flog auf, dass mindestens 15 der 200 spanischen Athleten weder körperlich noch geistig behindert waren. Mindestens 5 Medaillen wurden von absolut gesunden Sportlern errungen. Im Basketball haben sich einige als geistig behindert ausgegeben, obwohl sie es nicht waren. Zeigt das, wie anfällig die Spieler auch für so etwas sind? Und ist das, was Sie jetzt beschrieben haben, die Kontrolle, womöglich die Konsequenz aus diesem Skandal?
Ja, man lernt natürlich als Ausrichter immer wieder dazu und als Weltverband, die für die Sportarten zuständig sind. Und das ist auch ganz wichtig. Also dort war es so, dass sich viele als geistig beeinträchtigt ausgegeben haben, die es in Wirklichkeit überhaupt nicht waren. Die sind in unteren Ligen angetreten und haben ihren Sport betrieben. Daraus lernt man natürlich, selbstverständlich. Und das muss man dann benennen und muss die Konsequenzen aufzeigen. Und anders funktioniert es ja im Nichtbehindertensport auch nicht. Du bist als derjenige, der kontrolliert, immer so ein klein bisschen hinter dem, was auch medizinisch möglich ist oder wie eben die Mitwirkung von Athletinnen und Athleten sich zeigt. Und da muss man wachsam sein, hinterher sein. Und das ist eine Herausforderung für den gesamten Sport weltweit.
Frau Bentele, wir haben gerade darüber geredet. Es gibt ja auch diesen Konflikt um die Teilnahme geistig beeinträchtigter Menschen. Seit längerem können die ja nicht mehr an den Paralympics teilnehmen. Für die gibt es die sogenannte Special Olympics. Was halten Sie davon, von dieser Trennung zwischen körperlich und geistig behinderten Menschen?
Also erstmal sind ja Paralympics und Special Olympics schon sehr unterschiedlich, haben auch unterschiedliche Prinzipien, unterschiedliche Startklassen. Und ich würde für mich sagen, das ist schon auch gut, dass es die Special Olympics gibt für Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit sogenannten geistigen Beeinträchtigungen, dass sie dort eben auch in ihren Unified Teams, also wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam starten, ihren Sport machen können. Wir haben die Paralympics mit unseren Klassifizierungen, mit Sport für Menschen mit körperlichen Behinderungen, Menschen eben, die Amputation haben oder Arm- oder Beinbehinderung, Rollstuhlfahrerinnen, Rollstuhlfahrer und sehbehinderte Sportler. Und für mich ist es so eine gute Lösung, dass wir die Paralympics heute wirklich auch mit so einem ganz klaren Fokus natürlich auf den Wettkampf und auf die eine Medaille haben, was ja bei den Special Olympics ein bisschen ein Unterschied ist. Auch da gibt's natürlich ein Stück weit den Leistungsanspruch, aber die Special Olympics sind ja eben ein Stück weit mehr. Also die haben ja noch deutlich mehr den Teilhabeaspekt im Vordergrund. Und das ist sicherlich so als Ausrichtung für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten eine ganz gute Geschichte. Vielleicht noch zu diesem Doping-Aspekt. Die Diskussion gibt's ja bei den Olympischen Spielen genauso. Hatten wir jetzt dieses Mal auch wieder mit Sportlern, wo was ein Medikament in die Suppe gefallen ist. Eine wirklich wilde Geschichte. Ich habe selber so die Story erlebt, dass ein sehbehinderter Athlet im Skilanglauf zu Hause in seinem Heimatland als Busfahrer gearbeitet hat. Also so schlecht kann sein Sehen im besten Fall gar nicht gewesen sein. Das war noch in den 90ern und sowas. Da sind die medizinischen Kontrollmöglichkeiten und auch die Teilhabemöglichkeiten heute schon andere. Das wird schon wirklich einfacher, das auszuschließen.
Herr Schmidt, haben Sie schon etwas in dieser Art erlebt?
Ja, gerade in meinem Sport gibt es nicht so viele Klassen oder Kategorien, wie wir es nennen. Und nur zwei davon, also wir haben A, B und C und nur A und B sind paralympisch. C ist gar nicht dabei.
Im Fechten.
Und zwischen, im Fechten und Rollstuhlfechten und zwischen A und B gibt es auch ganz schwierige. Also A, ich bin A-Kategorie, weil ich habe jetzt nur meine beiden Unterschenkel und meine linke Hand sind behindert und meinen Rumpf und meinen Oberkörper kann ich voll kontrollieren. Und dann gerade in der B-Kategorie sind viele Querschnittsgelähmte, aber auch zum Teil Spastiker. Und da ist zum Beispiel auch schwierig, weil manche haben so eine große Spastik, dass sie in der B-Kategorie sind. Beim anderen ist die Spastik nicht ganz so stark, die sind auch in der A-Kategorie. Und da gibt es auch immer wieder schwierige Fälle oder selbst sogar der Superstar vom Rollstuhlfechten, Beatrice Viobb, die hat ja ihre volle Kontrolle über ihren Oberkörper, aber dadurch, dass sie ja in allen Gliedmaßen behindert ist, ist sie in der B-Kategorie. Und da gibt es auch immer wieder Diskussionen von den anderen Nationen, dass sie natürlich schon zum Teil bevorzugt ist und auch gegen A-Kategorie-Fechter eigentlich sehr stark war. Und das ist halt sehr schwierig. Es gibt jetzt bei uns auch nach den Paralympics wird es neue Klassifizierungen geben. Jeder Athlet wird einmal neu klassifiziert. Und es kann auch gut sein, dass Athleten, die eine Mindestbehinderung bei uns im Rollstuhlfechten ist bei vielen Athleten auch sehr eng. Also dass viele Athleten bei uns teilnehmen, die nicht stark genug behindert sind. Also es gibt es bei meinem Sport sehr, 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 sehr viel.
Das heißt, es geht immer darum, das richtig auszutarieren. Frau Bentele, strittig ist ja auch der Fall der Italienerin Valentina Petrillo. Sie leidet an einer seltenen Augenkrankheit und geht jetzt in Paris als erste Transfrau an den Start, als Läuferin, die aber lange als Mann, biologischer Mann, trainiert hat. Jetzt ist sie im Frauenwettkampf. Was halten Sie davon?
Also ich finde ganz wichtig, dass das wirklich genau beobachtet und angeschaut wird. Das ist im olympischen und im paralympischen Sport natürlich ein Riesenthema inzwischen. Die Frage, wo man dann eben auch startberechtigt ist. Und ich will das jetzt nicht für einen Einzelfall beurteilen. Insgesamt können wir als Sportlerinnen und Sportler, die ja den fairen Wettkampf wollen und faire Bedingungen wollen, vor allem sagen, dass sie vor allem eine faire Chance als Sportlerin haben soll, aber eben auch die Konkurrentinnen und Konkurrenten eine faire Chance haben sollen. Und das auszutarieren und wirklich gut zu beobachten, wird sicherlich in den nächsten Jahren immer noch eine Riesenaufgabe bleiben.
Herr Berg, droht da den Paralympics womöglich eine ähnlich heftige Gender-Debatte wie im Fall der Box-Olympiasiegerin Imane Khelif bei der Olympiade, bei der es ja auch dann um die umstrittene geschlechtliche Zuordnung ging? Wiederholt sich das womöglich?
Also das ist natürlich gut möglich, weil wir sind ja alles Menschen, ob mit oder ohne Behinderung. Das ist eine ganz schwierige Frage, die ja auch mit Testosteron im Blut zu tun hat, die mit Muskelaufbau zu tun hat, die mit wie lang ist jemand und in welcher Art und Weise ausgeprägt von einem Geschlecht zum anderen Geschlecht übergewandert. Ich bin zu wenig Mediziner und zu wenig Klassifizierer, um da endgültig etwas sagen zu können. Aber so wie es Verena gerade gesagt hat, ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Die Fairness gegenüber allen Sportlerinnen und Sportlern, die Betroffenen und die eben nicht Betroffenen, die aber gegen diese Person starten, die musst du im Auge haben. Das muss das oberste Ziel sein. Und dann sollen sich Klassifizierer und Mediziner zusammensetzen, sollen ein vernünftiges System etablieren, an das sich dann alle halten können.
Die Tatsache, Herr Schmidt, dass es auch im Behindertenspitzensport offensichtlich all das gibt, was es im Nichtbehindertenspitzensport gibt, auch an Schattenseiten, zeigt das womöglich, dass man im Guten wie im Schlechten so langsam ganz auf Augenhöhe ist?
Ja, also gerade auch dieses Beispiel mit den Sportlern aus Spanien, das Basketballteam, daran sieht man ja, dass damals die Organisatoren dahinter, die wollten Medaillen haben, weil Medaillen Prestige bringen. Sowohl beim olympischen als auch im paralympischen Sport. Und es zeigt ja, dass es so wichtig ist, für alle Nationen erfolgreich zu sein, dass manche dafür über Leichen gehen anscheinend. Und das zeigt einfach, dass unser paralympischer Sport auch langsam wirklich auf dem gleichen Level ist, weil es einfach so wichtig ist zu gewinnen, dass es auch so ein hohes Prestige ist. Und einerseits natürlich cool für Athleten, die alles fair machen, die alles geben mit fairen Mitteln. Aber natürlich gibt es dann auch die Chance für Menschen, die das ausnutzen, um erfolgreich zu sein und dann halt nicht fair teilnehmen. Hm.
Frau Bentele, nun haben wir dieses Mega-Event in Paris, die Paralympics. Inwieweit profitiert der Breitensport behinderter Menschen in Europa, in Deutschland, in Ihrer Gemeinde davon?
Die Paralympics sind vor allem immer die Möglichkeit, vielen, vielen Menschen mit und ohne Behinderung zu zeigen, was alles geht. Und das sehe ich heute noch als A, eine große Chance und B, auch als wichtig an, denn in Deutschland haben immer noch über 55% der Menschen mit Behinderungen keinen Zugang zum Sport aus verschiedensten Gründen, weil sie keinen Sport machen wollen, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, weil es vielleicht keine barrierefreien Einrichtungen gibt, weil sie keine Unterstützungsperson haben, weil sie keine Übungsleiterin, Übungsleiter, Trainerin, Trainer haben, die mit ihnen Sport machen können. Es hat ganz unterschiedliche Gründe, aber wir sehen eben, dass das Thema Menschen zum Sport zu bringen, Menschen mit Behinderungen, aber heute als Deutscher Olympischer Sportbund beschäftigt uns natürlich auch, wie wir wieder mehr Kinder und Jugendliche zum Sport bringen. Dafür sind die Spiele immer eine große Chance, um zu inspirieren, um zu zeigen, was es auch für eine Vielfalt an Sportarten gibt, dass da draußen noch ganz viel mehr ist, wie vielleicht Radfahren und Fußball und Schwimmen, sondern dass es eben auch noch ganz viele andere Sportarten gibt, an die viele gar nicht so denken. Und dass diese Inspiration und die Vorstellungskraft den Menschen zu geben, die Inspiration mitzunehmen, finde ich immer noch eine riesige Chance.
Wie wichtig ist Sport im Leben von Behinderten, Herr Berg?
Ich würde sagen, extrem wichtig. Sport und Bewegung ist erstens für jeden Menschen ganz wichtig. Ich glaube aber für Menschen mit Behinderung deshalb, weil du ja nicht mehr alle Körperfunktionen so hast wie Menschen ohne Behinderung. Und Das ist erstmal der körperliche Gesundheitseffekt, es ist aber vor allem auch der gemeinschaftliche Effekt. Meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder, die haben alle Sportunterricht gehabt, die sind auch alle sportlich engagiert. Du hast nirgends diese ganz organische, normale Zugangsmöglichkeit zu Menschen mit Behinderung, als wenn du gemeinsam Sport machst. Du hast dieselben Regeln, du guckst, wie du jeden integrieren kannst in die Mannschaft, in die Systeme hinein. Du kannst beim Duschen dann mal fragen, ach, da fehlt ein Bein, fehlt ein Arm, du siehst nicht gut, wie funktioniert denn das bei dir? Du kannst im Prinzip unbeobachtet beobachten und kannst Menschen ganz organisch zusammenführen. Und ich glaube, Sport ist ein Königsweg, genau dieses hinzukriegen.
Was haben die Paralympics, die Spitzenleistungen, die Extremsportler, die da antreten, mit dem Alltag eines ganz normalen behinderten Menschen zu tun, der sein Leben als beschwerlich erlebt, der keine Siege feiert, sondern schlicht und einfach mit Benachteiligung, mit Arbeitslosigkeit, mit Vorurteilen konfrontiert ist?
Darf ich es beantworten?
Ja, sehr gerne.
Das ist ja voll der Politikerfall hier. Ich beantworte das total gerne. Ich würde erst mal sagen, der Unterschied ist hier gar nicht so, ob es Menschen mit oder ohne Behinderung sind, sondern der Unterschied ist immer, wie Menschen generell teilhaben. Wir haben viele Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind. In Deutschland circa 3 Millionen arme Kinder und Jugendliche. Auch für die ist es ganz schwer, einen normalen Alltag zu haben, der bedeutet, ich gehe jetzt in die Schule, ich habe ein warmes Mittagessen, ich habe ein Frühstück vor der Schule, ich gehe in den Sportverein, kriege Musikunterricht und jemand kümmert sich um mich. Das ist nicht für alle Menschen in Deutschland selbstverständlich und das gilt natürlich auch für Menschen mit Behinderungen, aber die Differenzierung würde ich gar nicht so machen, sind es jetzt Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung, sondern wie sind Menschen in die Gesellschaft integriert? Und natürlich gibt es viele Menschen mit Behinderung, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die eben nicht gut teilhaben können an der Gesellschaft. Und das muss eine Gesellschaft natürlich auch extrem ernst nehmen, den Menschen dann diese Möglichkeiten der Teilhabe arbeiten zu können, eine Ausbildung zu bekommen, wirklich auch zu bieten. Und deren Leben unterscheidet sich natürlich ganz extrem von dem jetzt von Maurice oder von Matthias oder mir früher als Sportlerin und Sportler. Aber ich würde auch sagen, Herr Dohm, Ihr Leben unterscheidet sich mal auch ganz exorbitant von dem von Maurice. Ich nehme an, Sie trainieren nicht ganz so viel und Sie müssen sich nicht organisieren zwischen Studium und Training. Also ich musste 2 bis 3 Mal am Tag trainieren. Wenn meine Kommilitonen Party gemacht haben, war ich irgendwo im Schnee. Auch das war natürlich ein richtig unterschiedliches Leben, aber die Unterschiedlichkeiten sind ganz verschiedene. Und die sind bei jedem Sportler, jeder Sportlerin oder Menschen, die in der Musik sehr viel üben, Menschen, die in der Arbeit was ganz Besonderes machen, da sind die Unterschiede bei allen groß. Das hat nicht unbedingt nur mit der Behinderung zu tun. Und diese anderen Geschichten, wirklich die Teilhabe an der Gesellschaft, da gibt es wirklich viele trennende Aspekte, die wir als Gesellschaft einbeziehen sollten in die Gestaltung der Gesellschaft.
Herr Berg, tragen die Paralympics tatsächlich dazu bei, dass die Gesellschaften, auch die internationale Gesellschaft, inklusiver wird? Oder ist das nur ein frommer Wunsch, der verweht, wenn die olympische Flamme der Paralympics verlöscht in Elefanten?
Ich bin davon überzeugt, dass es eine positive Auswirkung hat. Erstens das, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, dieses positive Bild von Menschen mit Behinderung, das hat mit Leistung zu tun, Leistungserbringung zu tun, hat mit Lebensqualität zu tun, hat mit Lebensfreude zu tun. Auf der anderen Seite, behinderte Menschen haben eben auch kein Monopol auf Probleme, ne? Also ganz viel, was behinderten Menschen auch betrifft, betrifft auch Menschen ohne sichtbare äußere Behinderung. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass von Paralympics generell ein unglaublich energiegeladenes, positives Bild ausgeht, was die Menschen trifft, auch emotional betrifft. Und ich denke, wir alle drei haben immer wieder Reaktionen erlebt von Menschen, die gesagt haben, also als ich das gesehen habe, da habe ich mein Leben selber nochmal durchdacht und habe gesehen, ich muss mich um ganz andere Dinge kümmern, als um den übergewachsenen Ast des Nachbarn, weil es Dinge gibt, die sind einfach wichtiger und ich kriege das hin. Wenn die das geschafft haben, kriege ich das auch hin. Und ich glaube, diese positive Energie, die gibt es nirgends in so geballter Form und so gut auch transportiert wie über Paralympics und über den Sport.
Paralympics in Paris, wie inklusiv ist der Spitzensport? Darum ging es in diesem SWR Kulturforum. Herzlichen Dank an Matthias Berg, ZDF-Kommentator bei den Paralympics und ehemals erfolgreicher Spitzensportler, an Verena Bentele. Sie ist die VDK-Präsidentin und war lange Zeit eine der erfolgreichsten Athletinnen im deutschen Behindertensport, und an Maurice Schmid, Rollstuhlfechter, der dieser Tage in Paris um eine Medaille kämpft. Am Mikrofon war Martin Durm.